Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Frankfurter Flughafen steuert wieder auf einen uneingeschränkten Betrieb zu. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat den Streik der etwa 200 Vorfeldbeschäftigten gestoppt. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit einem Verstoß gegen die Friedenspflicht. Bereits gestern Abend hatte das Gericht einen geplanten Solidaritätsstreik der Fluglotsen untersagt. Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa erwarten, dass sich der Flugverkehr am größten deutschen Drehkreuz von morgen an wieder normalisiert.
Heute Mittag hat das Arbeitsgericht Frankfurt der Gewerkschaft der Flugsicherung und ihrem Vorsitzenden Michael Schäfer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwei Wochen nach Streikbeginn stoppt das Gericht den Arbeitskampf auf dem Vorfeld des Flughafens und nennt dafür formale Gründe.
Der Richter hat ausgeführt, dass wir hier die Friedenspflicht verletzt hätten in zwei Punkten, die wir aber auch vor Gericht schon vom Tisch genommen hatten. Wir sehen damit gehen dann natürlich sind eine andere Auffassung, allerdings ist es nun mal so und wir werden neu beraten müssen.
Auf Deutschlands größtem Flughafen schien auch während des Vormittags normaler Betrieb zu herrschen, trotz des Streiks. Zwar wurde knapp ein Fünftel der Flüge gestrichen, das große Chaos aber blieb aus. Der Grund, schon gestern Abend hatte das Arbeitsgericht den angekündigten Solidaritätsstreik der Fluglotsen als unverhältnismäßig untersagt. Der Betreiber Fraport ist zufrieden, dass alle Vorfeldmitarbeiter jetzt die Arbeit wieder aufnehmen.
Es ist sicherlich kein Triumph, den wollen wir auch gar nicht haben. Wir wollen eine sachliche Lösung haben. Wir wollen, dass wieder hier der Betriebsfrieden einkehrt, weil das Miteinander der Beschäftigten ist schon erheblich gestört. Und wir müssen wieder zu einer Zusammenarbeit kommen.
Die Lufthansa schätzt ihren Schaden auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Den will sie nach Möglichkeit bei der Gewerkschaft einklagen.
Mit 200 Beschäftigten einen ganzen Flughafen lahmlegen. Mit dieser Strategie ist die kleine Gewerkschaft der Flugsicherung nach dem heutigen Urteil zunächst einmal gescheitert. Zu gerne hätte man sich mit hohen Lohnforderungen für andere Berufsgruppen empfohlen. Jetzt sehen viele die Spartengewerkschaft mit dem Rücken an der Wand.
Der Arbeitskampf am Frankfurter Flughafen hat eine neue Debatte über die Macht kleinerer Gewerkschaften entfacht. Bundesarbeitsministerin von der Leyen sagte, es müsse neue Regeln geben, um die Tarifeinheit in einem Betrieb zu wahren. Die SPD forderte die Regierung zum Handeln auf. Das Bundesarbeitsgericht hatte vor 2 Jahren die Rechte der kleinen Gewerkschaften gestärkt. Einzelne Berufsgruppen können seitdem leichter Sonderregelungen durchsetzen.
Sie sind klein, aber mächtig. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer ist mit einigen tausend Mitgliedern noch die größte der sogenannten Spartengewerkschaften. Bei der Pilotenvereinigung Cockpit sind es schon wesentlich weniger. Weil sie wichtige Schaltstellen im Unternehmen besetzen, können sie mit geringem Aufwand den Betrieb lahmlegen. Jüngstes Beispiel der Streik der Vorfeldlotsen am Frankfurter Flughafen. Nur noch ein Tarifvertrag pro Unternehmen ist daher das Ziel der Bundesarbeitsministerin.
Entscheidend ist, dass wir den Rahmen so stecken, dass starker Zwang ist, miteinander zu verhandeln und gemeinsame Lösungen zu finden, wenn konkurrierende Gewerkschaften in einem Betrieb da sind.
Zurzeit würden im Kabinett mehrere Wege diskutiert, wie die Tarifeinheit zu erreichen sei. Das verfassungsmäßig garantierte Recht, sich zu organisieren, müsse gewahrt werden. Eine Gesetzesvorlage sei aber wahrscheinlich. Die Sozialdemokraten drängen.
Und deshalb ist die Bundesregierung gefragt, Eckpunkte zumindest, aber besser noch einen Gesetzentwurf vorzulegen. Wenn nicht, werden wir der Bundesregierung in dieser Frage Beine machen.
Bei den Spartengewerkschaften stößt dieses Vorhaben auf Widerspruch.
Wir wollen die Tarifeinheit ja nicht. Wir sind ja auf der Linie des Bundesarbeitsgerichtes, was Tarifpluralität betrifft.
Das Bundesarbeitsgericht hat allerdings in seiner Rechtsprechung dem Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt, die Tarifeinheit sicherzustellen. Vorausgesetzt, die kleinen Gewerkschaften wären angemessen an den Verhandlungen beteiligt.
Bei der insolventen Drogeriekette Schlecker ist die Lage noch ernster als bislang gedacht. Der Insolvenzverwalter kündigte drastische Schritte an. Fast die Hälfte der Filialen soll geschlossen werden. Dadurch fallen etwa 12.000 Arbeitsplätze weg. Nun wird ein Investor gesucht, der die Kette übernimmt. Ob die Kinder des Gründers Anton Schlecker in der Unternehmensführung bleiben, ist noch unklar.
Der ehemalige Drogeriemarkt Riese steht vor der Halbierung. Die Insolvenz trifft Schlecker heftiger als erwartet. Fast die Hälfte aller Mitarbeiter muss gehen. Nur so könne der Konzern überleben. Das sagte der Schlecker-Insolvenzverwalter am Nachmittag in Frankfurt.
Das ist auf der einen Seite unglaublich bitter für die Arbeitnehmer, die betroffen sind. Auf der anderen Seite, es gibt leider keine Alternative, um die Zukunft zu sichern.
Mehr als 5000 Filialen betreibt Schlecker zurzeit bundesweit. Viele davon machen Verluste. Jetzt sollen nur etwa 3000 Geschäfte übrig bleiben mit einem veränderten Produktsortiment. Durch die Filialschließungen würden fast 12.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Für die Belegschaft einer Schlecker-Filiale in Stuttgart in diesem Ausmaß ein Schock.
Hätten wir nie gedacht, dass es jetzt so schnell so zu so einer Nachricht kommt. Und wir sind halt alle wirklich sehr irgendwie traurig auch drüber, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Tausende Existenzen stünden bei Schlecker auf dem Spiel. Die Gewerkschaft Verdi appelliert deshalb an den Staat einzugreifen.
Vor allen Dingen muss die Politik hier tätig werden, denn es ist doch notwendig, in Arbeit zu investieren und nicht in Arbeitslosigkeit. Das ist das Ziel.
Welche Rolle die Familie Schlecker um Unternehmensgründer Anton Schlecker in dem umgestalteten Konzern haben wird, ist noch offen. Arbeitnehmervertreter forderten heute den endgültigen Bruch mit dem alten Management.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zwar leicht gestiegen, Arbeitsministerin von der Leyen deutet das aber nicht als Folge der schwächelnden Konjunktur. Verantwortlich sei ausschließlich der heftige Kälteeinbruch im Februar. Insgesamt waren 3.110.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. 26.000 mehr als im Januar, aber 203.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 7,4%. Ex-Bundespräsident Wulff wird einen Ehrensold erhalten, wie alle seine Amtsvorgänger. Das hat das Bundespräsidialamt entschieden. Die Voraussetzungen für die Bezüge in Höhe von fast 200.000 Euro im Jahr seien erfüllt. Und zwar, so die Behörde, weil Wulff sein Amt aus politischen Gründen aufgegeben habe. Darüber, ob ihm der lebenslange Ehrensold zugestanden werden sollte, war kontrovers diskutiert worden. Wulff trat Mitte Februar zurück, als staatsanwaltliche Ermittlungen gegen ihn unmittelbar bevorstanden.
Das Bundespräsidialamt hat sich 12 Tage Zeit genommen und geprüft. Heute setzte es das Ehrensold genannte Ruhegeld für den zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff fest. 199.000 Euro brutto pro Jahr. Begründung? Sein Rücktritt am 17. Februar habe politische Gründe gehabt. Die Entscheidung über den Ehrensold sei somit ein normaler Verwaltungsakt. Im Haushaltsausschuss des Bundestages sorgte der Vorgang für Unmut. Formal sei das alles richtig, hieß es, aber der Zeitpunkt sei falsch gewählt.
Für mich ist nur ärgerlich, dass jetzt die Entscheidung getroffen wurde für den Ehrensold. Das war nicht notwendig. Ich bin der Auffassung, der neue Bundespräsident, vor allem dann sein Staatssekretär, hätte dann diese Entscheidung treffen müssen und uns das vortragen müssen.
Die Haushälter des Parlaments haben bisher keinen Einfluss auf den Ehrensold. Doch andere Leistungen wie Kosten für Dienstwagen, Büro und Mitarbeiter gehen über ihren Tisch.
Wir werden selbstverständlich als Haushälter auch bei den weiteren Leistungen sehr genau hinschauen.
Der Bund der Steuerzahler fordert grundsätzlich, den Ehrensold für Altpräsidenten neu zu regeln.
Einerseits sollte der Gesetzgeber wirklich klar und eindeutig definieren, ab wann ein Bundespräsident den Ehrensold erhält. Auf der anderen Seite muss eben aber auch der Ehrensold abgesenkt werden. Es ist nicht zeitgemäß, dass wirklich 100% der Aktivbezüge weiterbezahlt werden.
Im Bundestag findet diese Forderung breite Zustimmung. Die Diskussion um Christian Wulff ist für viele Abgeordnete Anlass, eine Gesetzesänderung anzustreben.
Unter tagesschau.de finden Sie weitere Informationen über die Gewährung des Ehrensoldes an den früheren Bundespräsidenten Wulff.
Beim ersten sogenannten Townhall-Meeting hat Bundeskanzlerin Merkel mit rund 100 Bürgern in Erfurt diskutiert. Insgesamt 3 solcher Foren soll es geben. Dabei will die Kanzlerin mit jeweils zur Hälfte ausgewählten und ausgelosten Bürgern über Zukunftsthemen sprechen. Heute ging es um die Frage, wie die Deutschen in Zukunft zusammenleben werden. Die SPD kritisierte die Veranstaltung als Verschwendung von Steuergeldern und vorgezogenen Wahlkampf.
Beate Klaasfeld hat sich heute erstmals der Öffentlichkeit gestellt, als Kandidatin der Linkspartei für das Amt des Bundespräsidenten. Ihre Nominierung empfinde sie als Auszeichnung für ihr Engagement bei der Aufklärung von NS-Verbrechen, sagte die Publizistin heute in Berlin. Klaasfeld wird am 18. März in der Bundesversammlung gegen Joachim Gauck antreten, den gemeinsamen Kandidaten von Union, FDP, SPD und Grünen.
Sie genießt den Moment ganz ohne Zweifel. Beate Klaasfeld, von der Linkspartei als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt, 73 Jahre alt. Schlagartig bekannt wurde sie 1968, als sie den damaligen Bundeskanzler Kiesinger wegen seiner NS-Vergangenheit ohrfeigte. Diese Aktion, sagt sie, finde jetzt später Anerkennung.
Am Abend selbst sagte Serge, mein Mann, zu mir, du wirst lange warten müssen, bis Deutschland sich dir gegenüber erkenntlich zeigt. Aber du wirst sehen, wenn du alt bist, kommt es.
Kampf gegen alte und neue Nazis, Solidarität mit den Opfern, Antifaschismus war und ist Beate Klaasfelds großes Anliegen. Nach dem Thema soziale Gerechtigkeit heute gefragt, bleibt die Antwort eher vage.
Meine Idee wäre, dass wir vielleicht eines Tages, dass Deutschland davon ausgehen musste, einen Druck auszuüben auf Europa. Wir haben jetzt gesehen, was mit Griechenland geschah. Griechenland ist gedemütigt worden. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen ein moralisches Deutschland schaffen. Und das könnte eben auch versuchen, in all diesen europäischen Ländern soziale Gerechtigkeit herbeizuführen.
Klaasfeld nennt sich selbst eine gute Deutsche. Sie ist aber auch französische Staatsbürgerin. Und dort favorisiert sie einen Kandidaten, der mit der Linken wenig am Hut hat.
Wir unterstützen Sarkozy, das sage ich offen. Sarkozy.
Die Wahl wird sie wohl kaum gewinnen. Aber das Bundesverdienstkreuz, sagt die Linkspartei, könne der nächste Bundespräsident ihr vielleicht doch verleihen. Als Anerkennung ihres Lebenswerks.
Die Europäische Zentralbank hat den Geschäftsbanken zum zweiten Mal besonders günstige Kredite angeboten. Sie verleiht knapp 530 Milliarden Euro zu einem Zinssatz von nur 1%. Rund 800 Banken griffen zu, denn untereinander leihen sie sich wegen der Schuldenkrise immer noch ungern Geld. Die EZB will damit sicherstellen, dass die Banken Kredite an Unternehmen vergeben können, um Investitionen zu ermöglichen. Einen Tag vor dem EU-Gipfel haben die Gewerkschaften heute einen europaweiten Aktionstag organisiert. Vor dem Gebäude der EU-Kommission in Brüssel demonstrierten sie gegen die Sparpolitik und für mehr soziale Gerechtigkeit. Die einzelnen europäischen Staaten dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Es sind Gewerkschafter aus ganz Europa nach Brüssel gekommen. Am Tag vor dem Gipfel protestieren sie vor der EU-Kommission gegen einen Sparkurs, den sie für gefährlich halten. Eine Alternative ist möglich. Das, was die Politiker jetzt vorschlagen, zerstört die EU, die Solidarität zwischen den Menschen. Wir wollen mehr und bessere Jobs, ein sozialeres Europa. Europaweit Protest, auch in Griechenland. Hier trifft der Sparkurs die Menschen besonders hart. Und noch immer ist völlig unklar, ob das Land überhaupt wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen kann. Und wenn ja, wie? Die Europäische Kommission müsse Griechenland noch stärker unterstützen, fordert der Chef der Eurogruppe. Sein Vorschlag?
Ein Aufbaukommissar, kein Sparkommissar, der alle europäischen Anstrengungen, die in Richtung Wachstum in Griechenland gerichtet sind, bündelt und versucht, eine Wachstumspolitik als einen Muss für Griechenland auf den Weg zu bringen.
Diese beiden Herren betrifft der Vorschlag. Griechenlands Ministerpräsident heute zu Gast beim Präsidenten der EU-Kommission. Von einem Aufbaukommissar wollen beide nicht viel wissen. Wir unterstützen Griechenland von außen, aber es wäre eine Illusion zu glauben, dass jemand von außen die griechischen Probleme löst. Die Verantwortung für das neue Wirtschaftsprogramm tragen die griechische Regierung, unser Parlament und das griechische Volk. Morgen steht seine Regierung hier beim Gipfel in Brüssel auf dem Prüfstand. Die Eurozone will wissen, ob Griechenland alle Vorbedingungen erfüllt hat, um das zweite Hilfspaket bekommen zu können.
Im Klinikum Bremen-Mitte sind erneut zwei Frühchen gestorben. Zuvor waren dort wieder resistente Keime nachgewiesen worden. Noch ist unklar, ob der Tod der Babys im Zusammenhang mit dem gefährlichen Erreger steht. Die Frühgeborenenstation soll nun geschlossen werden. Sie war erst im Januar nach einer umfangreichen Desinfektion wieder geöffnet worden.
Die beiden Frühgeborenen sind hier im Klinikum Bremen-Mitte an einer Blutvergiftung gestorben. Ob diese durch denselben Keim verursacht wurde, an dem im vergangenen Jahr schon drei Frühchen starben, steht noch nicht fest.
Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es der Keim ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch nicht gering. Wir können sagen, dass es eine Klebsielle ist.
Die Frühchenstation war nach dem Keimausbruch im vergangenen Jahr komplett saniert worden. Erst Anfang des Jahres wurde sie wieder eröffnet. Aber bereits vor einigen Tagen tauchte der multiresistente Keim hier wieder auf. Erneut suchten Hygieneexperten nach den Ursachen. Auch das Personal wurde eingehend untersucht, bislang ohne Ergebnis. Der Geschäftsführer der kommunalen Kliniken, Dietem Hansen, wurde heute wegen der Vorfälle beurlaubt, ebenso der Hygieneverantwortliche der Klinik. Die verstorbenen Babys sollen nun obduziert werden. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Über die Gefahren und Risiken, die ein Krankenhausaufenthalt für Patienten mit sich bringen kann, spricht Anne Will mit ihren Gästen heute um 22.45 Uhr hier im Ersten. Und nun die Lottozahlen. 6, 11, 25, 32, 35, 43. Zusatzzahl 29. Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 7, 5, 5, 4, 7, 6, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 3, 5, 7, 4, 5. Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 1. März.
Hoher Luftdruck bringt uns morgen ruhiges und vielfach trockenes Wetter. Da die milde Luft auch recht feucht ist, kann sich die hochnebelartige Bewölkung aber teilweise zäh halten, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Heute Nacht bleibt es vielerorts bedeckt, im Bergland sowie an den Küsten teilweise neblig, am Nordrand des Erzgebirges ein paar Tropfen. Im Südwesten und in Alpennähe ist es zum Teil klar. Von der Mosel bis zum Alpenrand kann sich im Verlauf des Tages häufig die Sonne zeigen. Richtung Norden und Osten dagegen oft hochnebelartig bewölkt, vereinzelt fällt etwas Nieselregen. Schwacher bis mäßiger an der See frischer Wind mit starken Böen an der Ostsee. Unter klarem Himmel gibt's am Alpenrand heute Nacht leichten Frost, am Niederrhein dagegen milde 10 Grad. Auf den nordfriesischen Inseln bei auflandigem Wind morgen 6, zwischen Breisgau und Bodensee frühlingshafte 19 Grad. Die Aussichten. Freitag und Samstag gibt's teils Sonne, teils Wolken und es bleibt meist trocken. Am Sonntag wird es wieder etwas kühler und wolkiger. Gebietsweise fällt auch Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Darin Wahlkampf-Endspurt, Putins Schlammschlacht gegen die Opposition sowie die schöne neue Smartphone-Welt, wie sich Kommunikation verändert.